am 1. August ein Feuerwerk ablassen. Ah, doch ein paar. Zugeschaut zählt auch. Heute geht es nicht um die physischen Feuerwerke vom 1. August, sondern um ein Feuerwerk der Freude. Ich habe mir nämlich überlegt, eigentlich ist doch jede Freude, die wir erleben, wie so ein kleiner Funken von so einem Feuerwerk. Und wir Menschen, wir legen uns mit Plänen zurecht, um möglichst viel von diesen Funken zu erleben. Und Schweizer sind ja Meister im Planen. Ich meine, als ich 15 war und so langsam an die Schulzeit gegangen ist, hat jeder von mir wissen, was machst du, wenn du fertig bist mit der Schule? Alle wollten wissen, was ich geplant habe. Und dann, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, dann kommt bei den gewissen schon die Familienplanung dran. Wir planen unsere Karriere, unsere Freizeit, unsere Ferien. Wenn wir irgendein Ziel haben im Leben, dann machen wir einen Plan, wie wir das Ziel am besten erreichen können. Und wenn wir keinen Plan haben, so haben wir doch irgendwie eine Vorstellung davon, wie ein Leben aussehen sollte. Der König Salomo hat einmal ganz treffend gesagt zum Thema Planen: Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 16, Vers 9. Wie wahr die Aussage ist, hat der Apostel Paulus selber erlebt. Und zwar in dem Abschnitt, wo der Andreas vorher vorgelesen hat, beschreibt ja der Paulus gerade seine eigene Situation. Und da muss man etwas im Hinterkopf behalten, wenn man das liest. Nämlich, der Paulus, das war der Hauptarchitekt von der christlichen Kirche. Der Weltmissionar. Er ist überall herumgereist und hat ein klares Ziel gehabt. Sein Ziel war, auf der ganzen Welt sollen die Menschen wissen, wer Jesus ist. Und sie sollen wissen, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Und er hat sehr strategisch gedacht. Er hat sich überlegt, wo gehe ich predigen, dass möglichst viele Leute die Botschaft hören und möglichst schnell sich das ausbreitet. Und jetzt habe ich den Text so gelesen und ich habe gefunden, hey, das klingt so fröhlich. Man könnte meinen, es laufe alles nach Plan. Aber die Gefangenschaft, die hat bedeutet, dass der Paulus nicht mehr herumreisen konnte. Es hat geheißen, sein Plan ist plötzlich nicht mehr aufgegangen. Man hätte schon fast meinen, sein Lebenswerk, die Kirche, ist in Gefahr, weil er seine Arbeit nicht mehr weiterführen konnte. Zudem war es alles andere als lustig dort drin. Er ist 24 Stunden am Tag an der Wache vom römischen Prätorium gekettet. Er war nie allein gewesen. Er hatte nicht einmal eine Chance gehabt, um seinen Frust so richtig rauszulassen, ohne dass alle das mitbekommen hätten. Weil wer weiß, was die Wache nachher alles herum erzählt hat. Das war nicht der Plan von Paulus. Wie sieht es aus mit deinen Plänen? Wie hast du dir so das Leben vorgestellt? Was hättest du gerne erleben oder erreichen in deinem Leben? Es kann sein, dass alles nach Plan läuft. Und dann gibt es doch manchmal, dass Gott wie so ein bisschen den Finger auf etwas legt in deinem Leben. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht sagt dir Gott, hey, überleg mal, wie du deine Freizeit verbringst. Ich habe da einen anderen Plan für dich. Vielleicht zeigt Gott dir irgendeine bestimmte Person und sagt, tu mal ein bisschen mehr Zeit verbringen mit dieser Person und vielleicht weniger mit anderen. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan mit dem Geld oder mal ganz etwas anderes. Vielleicht bist du jemand, der zum Beispiel mega Wert darauf legt, um eine starke Persönlichkeit zu sein. Und Gott kommt plötzlich und findet, hey, ich will, dass du lernst, Schwäche zu zeigen. Oder du bist letzte Woche in der Predigt gesessen und dir ist plötzlich aufgefallen, hey, ich bin eigentlich schon lange Christ, ich würde mich so als bekehrt bezeichnen. Und doch gibt es etwas in meinem Leben, da suche ich die Freude nicht bei Gott, sondern noch immer ganz anders. Und da können wir wählen, wenn wir unseren eigenen Plan verfolgen oder wenn wir unsere Freude in Gottes Plan suchen. Und dann gibt es Sachen, die können wir nicht auslesen. Vielleicht sind bei dir gerade mega viele so Sachen passiert, die du nicht eingeplant hast, wo du dir auch nicht gewünscht hättest. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht hast du starke gesundheitliche Probleme. Vielleicht ist dir ein Unrecht angetan worden. Oder eine Beziehung, die dir mega wichtig war, ist in Brüche gegangen. Die Liste könnte man fast unendlich fortsetzen. Aber der Paulus zeigt uns da ein beeindruckendes Beispiel, wie wir mit genau so Sachen umgehen können. Wie wir reagieren können, wenn es nicht nach Plan läuft. Und zwar hat der Paulus gemacht, was viele Menschen machen, wenn ein Plan nicht aufgeht. Er hat sich überlegt, okay, Plan A hat nicht funktioniert, was ist Plan B? Wenn ich Gott könnte einen Vorschlag machen, was jetzt soll passieren in meinem Leben, was würde ich ihm vorschlagen? Und er hat auf sein Urteil gewartet. Das heisst, er hat eigentlich zwei Optionen gehabt. Leben oder Tod. Und ich finde, er ist zu einem sehr interessanten Schluss gekommen. Er hat nämlich gesagt, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Ist er depressiv gewesen? Wäre gut möglich, aber ich glaube es nicht. Jetzt, Dominik, kannst du mir geschwind das Flipchart umdrehen? Ich glaube, die Hinterseite müsste nach vorne. Das ist das Bild, das der Matthias letzte Woche gezeichnet hat. Und ich habe gefunden, das beschreibt so schön, was beim Paulus passiert ist. Der obere Kreis da, das ist der Mensch. Und der sucht, so die vier Pfeile ist so das Suchen. Er sucht überall nach Freude. Wenn er sich aber entscheidet, um sein Leben mit Jesus zu leben, dann ist plötzlich Jesus im Zentrum von seinem Leben. Und sein ganzes Denken, das ganze Willen, alle Gefühle und das Handeln von dem Menschen, alles dreht sich um Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt, der Inhalt vom Leben. Und darum hat der Paulus können sagen, ich will am liebsten sterben, weil dann bin ich bei Jesus. Und dann ist alles, was mein Leben darauf abzielt hat, ist dann erfüllt. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Und danach hat Paulus noch so ein bisschen weiter studiert. Und er hat sich plötzlich die entscheidende Frage gestellt. Nämlich, Gott, was ist denn dein Plan in meiner Situation? Ich bin überzeugt, dass Gott nicht nur so kleine Freudenfunken für uns parat hat, sondern ein richtiges Freudenfeuerwerk. Aber wenn wir das sehen wollen, dann müssen wir in jeder Situation fragen, Gott, was ist dein Plan? Es hat einmal einen jungen Mann gegeben, der ist auf China gegangen in die Mission. Und dann hat er Gott genau diese Frage gestellt. Eines Tages ist er dann gepostet und da sieht er plötzlich, mitten in der Menge, eine Amerikanerin mit einem chinesischen Kind an der Hand. Und weil er ja nicht alltag eine Amerikanerin getroffen hat, mitten in China, ist er zu dieser Frau geschwätzen. Sie haben dann herausgefunden, dass er auch Missionar ist, also dass sie beide Missionare sind. Und darum hat die Frau wissen, ja, mit welcher Organisation, dass er dann hier in China sei. Und er hat geantwortet, ich arbeite mit niemandem zusammen. Ich warte noch auf Gottes Führung. Da sagt die Frau plötzlich, da, dann nehmen Sie das Kind. Das gehört zu niemandem. Aber jetzt gehört es ihnen. Und dann ist sie verschwunden, bevor der Mann etwas hat erwidern konnte. Aus dieser Begegnung ist World Vision entstanden. World Vision ist eine Organisation, die sich weltweit für das Wohl von Kindern einsetzt. Und Tausende von Kindern haben so Freudenfunken können erleben in ihrem Leben. Die hätten sie nicht erlebt, wenn es das Hilfswerk nicht gegeben hätte. Aber aus diesen Freudenfunken ist ein richtiges Freudenfeuerwerk geworden. Alles nur, weil der Bob Pierce Gott gefragt hat, was ist dein Plan in meinem Leben? Und wisst ihr, ich glaube, wo der Bob das Kind an der Hand hatte, hat er nicht gedacht, wow, ich gründe ein Hilfswerk. Er hat gedacht, Hilfe, was mache ich mit dem Kind? Ich glaube, es braucht Mut, um Gott zu fragen, was ist dein Plan? Weil es kann sein, dass du einen Moment lang herausgefordert bist. Aber das Freudenfeuerwerk wird weit über die Funken ausgehen, wo du bis jetzt hast sehen können. Der Paulus hat eine Antwort bekommen auf seine Frage. Und er hat gemerkt, ich kann noch nicht sterben. Gott hat noch eine Aufgabe für mich. Die Aufgabe war, die Philipper zu besuchen. Und jetzt sehen wir in den Versen 5 und 26 so richtig schön, wie das Freudenfeuerwerk dann aussieht. Ich lese den Vers 25 nochmal vor. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Also wenn der Paulus Philipper besuchen geht, passieren zwei Sachen. Erstens, sie werden ihrem Glauben vorankommen. Das heisst, sie werden immer sicherer werden in ihrem Glauben. Und ihr Glaube wird immer mehr beeinflussen, wie sie ihr Leben leben. Und zweitens, sie werden eine immer tiefere Freude bekommen. Das heisst, die Freudenfunken, die werden immer intensiver werden. Und nachher, im Vers 26, kommt so das Sahnehäubchen obendrauf. Auf Schweizerdeutsch gibt es nicht so einen schönen Ausdruck für das, aber ich würde mal sagen, so ein Tüpfchen Schlagrahm auf dem Dessert. Der Luther übersetzt den Vers 26 folgendermaßen: Damit euer Rühmen in Christus Jesus grösser werde durch mich. Das Rühmen, das hat so zwei verschiedene Facetten. Und die eine Facette, die betont Enge so ein bisschen mehr. Das ist die Bibelübersetzung, die wir hier haben, auf unseren Stühlen. Dort heisst es, ihr werdet noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn zu preisen für das, was er durch mich für euch getan hat. Rühmen bedeutet also als erstes Mal stolz sein auf Gott. Wann haben wir uns das letzte Mal überlegt, was Gott eigentlich alles für uns da hat und sind stolz gewesen darauf? Wir haben so viel Grund, um stolz zu sein auf unseren Gott, weil er ist so gut. Stolz sein bedeutet aber nicht nur einfach, ah, ich bin jetzt ein stolz und dann ist es gut. Stolz sein bedeutet, seinem Stolz Ausdruck zu verleihen, ihn zu preisen. Das ist das, was wir machen, wenn wir Lieder singen, zum Beispiel. Und so das Preisen, das ist eigentlich die natürlichste Reaktion darauf, wenn wir stolz sind auf jemanden. Ich war einmal an einer Tanzaufführung von meiner Schwester. Und dann bin ich da gesessen, oder? Und sie hat so gut können tanzen. Und ich war so richtig stolz auf sie, weil meine Schwester so gut tanzen kann. Und dann musste ich doch zu meiner Freundin gehen und ihr erzählen, wow, ich bin heute an einer Tanzaufführung von meiner Schwester. Sie kann das so gut. Ich bin so stolz darauf. In dem Moment war mir sogar gleich, ob sie das jetzt so wahnsinnig interessant findet. Aber ich kann ja irgendwie müssen das rauslassen. Das ist es so, wenn wir Gott preisen. Wir müssen unseren Stolz können rauslassen irgendwie. Und dann gibt es so eine zweite Facette von dem Wort rühmen. Und zwar ist die exakte Entsprechung von dem Wort geniessen. Rühmen heisst also Gott geniessen. Und darum habe ich vorher von Schlagerarm geredet. Weil ich kenne mega viele Kinder, die finden es nichts besser, als wenn sie einfach Schlagerarm essen können. Ohne irgendetwas anderes. Weil meistens verbietet sie das Mami, um einfach nur Schlagerarm essen. Und dann ist das so das Schönste, oder? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt so ein Löffel Schlagerarm ins Maul. Oder sonst irgendetwas, das ihr gerne esst. Und ihr lasst euch so richtig auf der Zunge zergehen. Mm. Wenn ihr Gott so anfangen geniessen könnt, wie der Schlagerarm in eurem Maul, dann habt ihr das der Rühmen so in Praxis umgesetzt. Sind ihr schon mal in die Nähe gekommen von jemandem, der das Rühmen so auslebt? Der so stolz ist auf etwas und das so sagt und so geniessen kann? Das steckt doch an. Also mich steckt das immer an, wenn ich jemanden so sehe, etwas rühmen. Und jetzt merkt ihr etwas. Gottes Plan ist nicht nur, dass die Freudenfunken immer intensiver werden von den Philipper, sondern Philipper werden einander gegenseitig anstecken mit ihrer Freude. Inklusive der Paulus. Und aus einzelnen Freudenfunken wird ein richtiges Feuerwerk. Das ist Gottes Plan. Und als der Paulus den Brief geschrieben hat, da hat er ja noch gar nichts gesehen von dieser Freude. Aber er hat gewusst, dass Gottes Plan immer zu noch grösserer Freude führt, als dass er sie jetzt sehen kann. Und er hat voller Zuversicht daran geglaubt. Schau, es kann sein, dass du jetzt da sitzt und denkst, ja, schön und gut, aber bei mir nicht. Meine Situation ist schlimm. Ich habe zu viel erlebt. Das kann nicht in Freude enden. Und ich bin noch jung und trotzdem habe ich mitbekommen, dass das Leben grausam sein kann. Aber ich habe mal ganz eine beeindruckende Geschichte gelesen von Samuel Zwemmer. Der Samuel Zwemmer, das war der erste Missionar, der von Amerika auf Arabien gegangen ist. Und der hat etwas Schlimmste erlebt, was ein Mensch erleben kann. Er hat innerhalb von 8 Tagen 2 von seinen Töchtern verloren. Und trotzdem schreibt er rückwirkend: Die reine Freude des Ganzen kommt wieder. Ich würde es gerne wieder tun. Schaut, der Mann hat trauert um seine Kinder. Das ist gut und richtig, wenn wir trauern. Und trotzdem hat er gewusst, dass Gottes Plan ein Freudenfeuerwerk ist. Er hat gewusst, dass seine Töchter das Freudenfeuerwerk in vollem Ausmaß erleben können, weil sie jetzt bei Gott sind. Und er hat gewusst, wenn ich jetzt nicht aufgib und da in Arabien bleibe, dann werden noch viel mehr Menschen Jesus können kennenlernen und so die Freudenfunken können erleben. Und alles wird in einem riesigen Freudenfeuerwerk enden. Und er hat sich entschieden, zum dranbleiben, obwohl er am Anfang keine Freude hat können sehen. Der John Piper hat in seinem Buch von der Pflicht zur Freude ganz einen spannenden Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt: Paradoxerweise ist hier, wo die Opfer am grössten sind, auch die Freude am tiefsten. Er hat gesagt, dort, wo es dich am meisten kostet, dort will Gott dich am meisten beschenken. Er hat gesagt, dort, wo dein Verlust am grössten ist, dort will ich dir die tiefste Freude geben. Jesus hat das noch ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Damit hat Jesus nicht wollen sagen, dass du alles eins zu eins zurückbekommst. Aber er hat wollen sagen, du wirst Trost, Liebe und Geborgenheit bekommen bei einer geistlichen Familie. Der weltweiten Familie, wo du dazugehörst, wenn du an Jesus glaubst. Er hat auch nicht gemeint, dass du all deinen Besitz zurückbekommst. Aber er hat gemeint, hey, ich, Gott, bin dein Vater. Und mir gehört alles auf dieser Welt. Ich werde dich jederzeit versorgen mit allem, was du brauchst. Manchmal können wir uns entscheiden, ob wir ein Opfer bringen wollen. Und manchmal werden uns Sachen einfach genommen. Aber die Frage ist nicht, welche Art von Opfer das ist. Die Frage ist, wo wir ab jetzt unsere Freude suchen wollen. Vielen Dank. Die Frage ist, wenn wir weiterhin an unseren Plänen festhalten, an unseren Vorstellungen davon, wie das Leben muss sein, dass wir glücklich sind. Oder wenn wir unsere Freude bei Jesus suchen. Wenn wir darauf vertrauen, dass sein Plan zu einem Freudenfeuerwerk führt. Auch dann, wenn wir vielleicht nicht einmal die Funken davon sehen können. Wenn es dir unmöglich scheint, um auf Gottes Plan zu vertrauen, dann schau darauf, was Jesus gemacht hat. Im Hebräer 12, Vers 2 steht, lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Jesus hat sich entschieden, um alles loszulassen, was ihm Freude bringen konnte. Als er an dem Kreuz gehangen ist, sind seine Freunde weg, seine Familie hat ihm nicht mehr helfen. Sein guter Ruf war auf einen Touch zerstört. Sein Besitz hat er verloren. Alles. Er hat sich entschieden, um auf all das zu verzichten. Und noch viel mehr. Bevor er überhaupt auf die Welt gekommen ist, war er bei Gott. Im Himmel. Er hat die Gegenwart von Gott Tag für Tag erleben. Das ist die wunderbarste Erfahrung, die ein Mensch überhaupt machen kann. Schau, Jesus weiss noch viel besser, wie wir alle miteinander, wie gut das Leben eigentlich sein kann. Und trotzdem hat er all das losgelassen, hat er darauf verzichtet. Weil er gewusst hat, was für eine Freude auf ihn wartet. Aber wenn er ja alles hatte im Himmel, was man sich noch wünschen kann, was war das für eine Freude gewesen? Jesus hat auf alles verzichtet, weil er im Himmel alles hatte, außer dich. Er hat auf alles verzichtet, um seine Freude bei dir zu suchen. Die Frage ist, wo wollen wir unsere Freude suchen? Wollen wir unsere Freude bei Jesus suchen? Ich bete. Jesus, Wenn ich höre, was du für mich gemacht hast, dann gibt es für mich nur eine richtige Antwort. Ich will meine Freude bei dir suchen. Ich will darauf vertrauen, dass dein Plan zu einem Freudenfeuerwerk führt, egal ob ich die Freudenfunken sehen kann oder nicht. Ich danke dir, dass du auf alles verzichtet hast für mich. Und ich will in nichts anderem meine Freude suchen als bei dir. Amen.